Was kommt dir in Sinn beim Begriff Weltwährung?
Bugatti.
Bugatti, okay. Weltwährung. EH. Ja, ganz nah. Wenn wir ein Brot kaufen mit einem Bugatti, dann kannst du. Genau, gibt es manches. Weltwährung. Dollar, genau, immer noch. Müssen nicht wie lange noch, aber noch ist es. Begriff sicherer Hafen oder Fluchtwährung. Franken, Schweizer Franken, gegen den. Dann gibt es noch etwas anderes. Währungen, die gewinnen zum Teil an Wert oder die verlieren Währungen. Heute hat ein Pfund etwa 1,11 Wert. Also 1 Pfund, da zahlst du 1 Franken und 11 Rappen. Wo du bist go reisen, gell, hast du 5 Franken müssen zahlen für ein Pfund, ungefähr.
2,50
zu meiner Zeit. 1960 meinte ich 11 bis 12 Franken. Bernhard, weißt du noch mehr? Und Martin Aliot, ehemaliger Korrespondent vom Schweizer Radio, der hat mal gesagt, das Pfund wurde zum Pfünderli. Das hat es gut gesagt, oder? Es gibt auch die sogenannten Kryptowährungen. Darf ich schnell fragen, Hand hoch, es wird nicht aufgenommen. Wer hat schon irgendmal ein Bitcoin oder irgendetwas Ähnliches? Wer hat so etwas? Hand hoch. Gut. Danke, danke vielmals. Aber es sind noch nicht so viele. Es ist etwa ähnlich wie beim Bugatti, gell? Für die einen ist das die Währung der Zukunft und für andere ist es ein vermeidbares Sicherheitsrisiko. Man wird es sehen, wie bei Filmen. Währung. Also wir reden, Entschuldigung, heute nicht über Fiskalpolitik oder Währungen, aber auch um eine Währung. Nämlich um eine Währung für unsere Seele. Und um eine Währung, die sehr wichtig ist. Kennst du so Weggabelungen? Manchmal an einer Weggabelung gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und manchmal gibt es einfach ein Entweder-Oder. Links oder rechts. Schwarz oder weiß. Manchmal haben wir mehrere Möglichkeiten. Und bei dieser Währung, wo wir ein sind, möchte ich sagen, es gibt zwei Möglichkeiten, entweder Hoffnung oder Resignation. Und wir möchten heute uns ein paar Gedanken machen zu Hoffnung. Das ist die Währung für unsere Seele, Hoffnung. Übrigens, Resignation, man liest manchmal so von dem, wenn wir uns bedeuten, was das, wenn wir uns vorstellen, was das bedeutet, wenn ihr etwas unterschreibt, dann tut ihr ja signieren. Oder? Also, man schließt den Bund, man unterschreibt den Vertrag. Wenn ihr resigniert, dann nehmen wir im Grunde eure Unterschrift wieder weg. Also, resignieren ist innerlich schon etwas tun, wo, wenn es juristisch wirkbar würde, einfach das Ende ist. Darum Resignation wäre wie das Gegenteil von Hoffnung. Wir haben alle Grund, den Weg von der Hoffnung zu wählen. Der Paulus hat es auch in einem sehr bitteren Moment eigentlich uns vorgelebt. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, Paulus, x Reisen, Hunderte, vielleicht Tausende von Kilometern. Ich weiß nicht, wie viele geistliche Kinder er hatte. Ich weiß nicht, wie viele Menschen das durch ihn zum Glauben kamen. Er hat x Gemeinden gegründet und er ist demütig geblieben. Und dann, was passiert, dann heisst es dort, wo er in Rom ist, bei meiner ersten Gerichtsverhandlung stand mir niemand bei. Alle ließen mich im Stich. Hast du dich schon mal allein gefühlt? Hast du dich schon mal verraten gefühlt? Der Paulus würde sagen, willkommen im Club. Also, mega krass, oder? So viel finden, wow, das Vorbild und so. Und, jawohl, go for it. Aber wenn es darum geht, alle ließen mich im Stich, dann heisst es nicht, der Teufel soll sie holen, Entschuldigung, oder was auch immer, sondern Gott möge ihnen verzeihen, oder? Weil er ein gut gedecktes Konto hatte, auf Hoffnung, hätte er so positiv bleiben. Und er schrieb dann nachher an die Gemeinde in Rom Folgendes. Wir freuen uns auch dann, das ist eine schwierige Übersetzung, wir können auch sagen, wir behalten den Kopf oben, auch wenn. Vielleicht könnte man so sagen. Lesen wir es doch miteinander. Wir freuen uns auch dann, wenn uns Sorgen und Probleme bedrängen. Denn wir wissen, dass wir dadurch lernen, geduldig zu werden. Geduld aber macht uns innerlich stark und das wiederum macht uns zuversichtlich in der Hoffnung auf die Erlösung. Und in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht werden. Ja, genau, Römer 5, 3 bis 5, der erste Teil. in dieser Hoffnung. Also offenbar gibt es sonst Sachen, wo man durchaus enttäuscht werden kann, weil man an einer Täuschung ist aufgesessen. Aber in dieser Hoffnung, in der Hoffnung auf die Erlösung, auf einen Erlöser letztlich, da gibt es keine Enttäuschung. Ist das nicht cool? Da gibt es keinen Werteverlust. Ich bin überzeugt, dass wir alle schon hoffnungslose Momente hatten. Übrigens, wenn ihr voller Hoffnung seid, behaltet das heute. Und ich hoffe, dass die, die ein weniger Hoffnungskapazität haben im Moment, dass die dafür wieder mit mehr Rückenwind und mehr Hoffnung dürfen weitergehen die nächste Woche. Aber Hoffnungslosigkeit kann sogar zum Tod führen. Wir kommen noch ganz drauf. Hoffnung ist eine von Gott geschenkte Kraft. Ich weiss nicht, wie fest dass wir es uns aneignen können. Es gibt gewisse Sachen, die wir können. Aber letztlich dort, wo wir es selber probieren, das ist sehr beschränkt. Aber dort, wo Gott Hoffnung schenkt, dort gelingt es gäng wieder. Ich glaube, darum sitzen wir heute alle da, weil wir es schon erlebt haben, dass die Hoffnung ist gestärkt worden. Es ist ein Nährboden für unser Leben vom Gott, der sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Es ist der Treibstoff, der Kraftstoff für unsere Seele. Wir brauchen Hoffnung zum Leben, etwa so viel, wie wir Luft zum Schnaufen brauchen. Schnell eine Klammer auf, Entschuldigung. Es gibt einen mega coolen Film. Wie heisst er? Die Krake, mein Lehrer. Netflix. Also das ist so ein Taucher, der geht runter und der beobachtet schlussendlich eine Krake. Entschuldigung? Er schließt wie eine Freundschaft. Und das ist mega, wie der am Schluss von diesem Film interagiert mit dieser Krake. Hochintelligentes Tier. Und was ich ehrlich will sagen, der geht ohne Sauerstoff runter. Und am Anfang kann er etwas weniger lang und dann kann er dann ein bisschen länger. Aber was der für Aufnahmen macht dort in Südafrika unter Wasser und wie lang, unglaublich. Also wenn du mal einen guten Film auf Netflix schaut, die Krake, mein Lehrer, so wie er heisst. Hoffnung gehört übrigens zu den drei Sachen, die bleiben bestehen. 1. Korinther 13, 13, was ist es? Hoffnung, Liebe, genau. Glaube, Hoffnung. Dort drei gehört es, zu den Top 3. Es ist nicht der Wecker am Morgen, der mich letztlich weckt und lässt aufstehen, seien wir doch ehrlich. Sondern es ist die Hoffnung auf einen neuen Tag, wo wir unabhängig von unseren Gefühlen, von den Sachen, die wir drinstehen, können sagen, und wir geben ihm die Chance, einen guten Tag zu haben. Dass wir am Abend sagen können, es hat sich gelohnt, mehr oder weniger. Je grösser die Hoffnung, vielleicht freuen sich die einen auf die Ferien. Das ist mega cool, oder? Das gibt es so ein bisschen. Und am Ende der Ferien, ja, eben, stehen wir ein weniger schnell auf. Der Wecker ist genau der gleiche vielleicht. Es ist die Hoffnung darauf, dass Gott uns gelingen lässt. Der Gott, den wir vorhin gesungen haben, wo Gräber zu Gärten machen zum Beispiel. Hoffnung ist aber ein zartes Pflänzchen. Gott selber legt sie in uns hinein. Acht geben darauf und sie pflegen, das ist uns überlassen. Das ist in unserer Verantwortung. In dem Sinne können wir gleich etwas dazu tun. Ganz praktisch. Ich habe dort mehr Hoffnung, die ich mit Menschen umgebe, die mir gut tun. Manchmal heisst es doch bei einer Biografie, die nicht so gut rauskommt, oder wir hören es gleich wieder, wenn wir Leute begegnen in Rialta. Ja, ich habe halt die falschen Kollegen gehabt. Das wäre Sackgasse. Aber dort, wo wir eben gute Kollegen, Freunde um uns haben, wo uns gut tun, das heisst, wo es zielführend ist, wo eben auch Hoffnung haben, dort können wir wieder schnaufen und mit denen sind wir auch gerne zusammen. Das kostet nichts, das bringt etwas, Gemeinschaft mit solchen Menschen. Oder Hoffnung dort, wo ich meinen Blick immer bewusst und unabhängig von meinen Gefühlen auf das richte, was zum Guten dient. 1. Korinther 10, 23. Und Hoffnung kann wachsen oder dort, wo ich mich dazu entscheide. Hoffnung hat viel mehr mit Entscheidung zu tun. Ich sage es zu mir selber. Das wäre ein anderes Lied. Ja. Wo ich mich dazu entscheide. Überleg dich mal dort, wo der neue Hoffnung hatte. Ist es so gewesen, dass sich die Umstände schon geändert haben? Oder ist es letztlich so gewesen, dass ich gesagt habe, also gut, jetzt erst recht. Auf Bandage hat es gering, aber noch Säckle. Hat mal Anita Weiermann gesagt. Es hat mit Entscheidung zu tun. Der Asaf, auch einer, der so Lieder geschrieben hat, er tut doch einen ganzen Psalm 73 und sagt, ah, warum geht es denen so gut, die die gar nicht suchen? Denen, die gottlos leben, denen geht es gut. Und wir, die Gott suchen, uns geht es nicht gut. Und dann sagt er aber am Schluss, dennoch bleibe ich stets an dir. Also er entscheidet sich dazu. Auch wenn ich es jetzt noch nicht spüre. Was heisst es noch? Jetzt habe ich es gerade verpasst. Entschuldigung. Denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Das wäre noch der Grund. Der Grad an Hoffnung und Hoffnungslosigkeit kann über Leben und Tod entscheiden. Ein Beispiel. Der Karen Walter hat Untersuchungen gemacht, 1942, darum ist es schwarz-weiß da, warum dass Menschen gestorben sind an eigentlich nicht tödlichen Sachen. Also da ist zum Beispiel ein Mann gestorben nach einem Schlangenbiss, obschon sich herausgestellt hat, dass die Schlange gar nicht giftig war. Aber er ist gestorben. Also es ist dokumentiert, empirisch. Warum? Die Person, die gebissen wurde, hat gemeint, die Schlange sei giftig gewesen. Und irgendwie hat es ein Denken ausgelöst, also die Hoffnungskapazität auf unter Null. Und es hat wie einen Schock gegeben, Herz-Kreislauf, und die Person ist gestorben. Es gibt andere Beispiele von Gleisarbeitern, die Unterhaltsarbeiten gemacht haben und rein touchiert die Hochspannungsleitung. Tot. Und die Kollegen flippen raus und denken, warum stellen die nicht den Strom ab? Und es hat sich herausgestellt, der Strom war abgestellt. Aber er putzt an das Seil, an den Draht und hat das Gefühl, jetzt muss ich sterben. Also Hoffnungslosigkeit kann tödlich sein. Und basierend auf solchen Untersuchungen hat der Verhaltensforscher Kurt Richter ein weiteres Experiment gemacht. Es ist nicht sehr tierfreundlich, aber es ist bemerkenswert, das Resultat. Er hat Ratten in ein Glas da und hat sie schwimmen lassen. Und die Ratten, die haben etwa 15 Minuten gezappelt und dann sind sie untergegangen. Und dann hat er andere Ratten genommen, hat sie 14 Minuten schwimmen lassen und bevor sie nicht mehr gemacht hat, hat er sie rausgenommen, die einen. Hat sie erholen. Und dann hat er die er gerettet hat, quasi, in einem dritten Versuch, mit Ratten, die das erste Mal sein Ding waren, in einem Glas schwimmen. Die einen sind nach 15 Minuten versunken und wissen, wie die gerettet wurden, wie lange das die können schwimmen. Was denkt ihr? Also, von 15 Minuten, was haben wir? Eine Stunde. Richtig stimmt. 80 Stunden. Mehr als 3 Tage und 3 Nächte hat eine Ratte, die erlebt hat, dass sie gerettet wurde, nachher zappelt. Also eine Ratte, die man jetzt nicht unbedingt als weiss ich was für ein intelligentes Tier anschaut, ist auf der Nahrungskette relativ weit unten, oder? Aber die hat Hoffnungskapazität offenbar. Hey Leute, und wenn das Ratten können, wo nicht das Gottesbewusstsein haben, vielleicht, oder? Wie viel mehr kann das bei uns einschlagen? Wenn wir daran denken, dass wir einen Gott haben, der uns schon wieder erstellt, meine Füße auf festen Grund, heisst es im Ende Psalm. Und vielleicht denken wir zu dieser Situation und sagen, es ist völlig hoffnungslos, aber eigentlich und doch, und wir bleiben dran. Faktor von 320. Seine Beobachtungen sind wirklich eindrücklich. Das Gegenteil geschieht auch. In Schweden hat es Anfang 2000er Jahre Migranten gehabt. Und dann haben die Bescheid bekommen, dass sie werden müssen zurückgehen in ihr Land, wo sie geflüchtet sind. Und die Kinder von diesen Eltern, die sind wie eine koma-ähnliche Starrigkeit. Also man musste die Kinder müssen künstlich ernähren. Also nachdem, dass sie haben gehört, wir müssen zurück nach dort oder dort, wo Krieg ist, wo wir nicht überleben werden, die wollen nicht mehr leben. So krass kann es sein. Oder der Bruno Bettelheim, ein Psychiater und Holocaust-Überlebende, der hat das auch bei Gefangenen in einem KZ festgestellt und hat das als Resignation-Syndrom nachher beobachtet. Hoffnungslosigkeit lässt Menschen im wahrsten Sinn des Wortes sterben. Und Hoffnung setzt ungeahnte Kräfte frei. Die Kawa Ginsberg, eine Jüdin aus Ungarn, sie hat 3 KZs überlebt. Darunter Auschwitz mit dem Horrorexperiment von Josef Mengele. Und sie überlebt das, hat Sachen gesehen, die man sich nicht vorstellen kann. Und sie wird Krankenschwester später in Israel. Also dient am Leben. Und sie sagt Folgendes. Wenn du deine Hoffnung verloren hast, kannst du keine Kinder in die Welt setzen, nicht heiraten, gar nichts tun. Und jetzt kommt's. Hoffnung ist das wichtigste Wort der Existenz. Ich habe das Gefühl, gewonnen zu haben, nach allem, was ich hinter mir habe. Und nun bin ich hier. Ich drücke das Beispiel, oder? Das heisst, wir müssen auch nicht Opfer bleiben von Erlebnissen aus unserer Vergangenheit. Das könnten wir vielleicht mitnehmen. Verschiedene Studien belegen, dass Hoffnung auf unzählige Bereiche unseres Lebens Einfluss hat. Dass Hoffnung nicht nur für unser psychologisches Wohlbefinden eine Rolle spielt, sondern auch für unsere physische Gesundheit. Das haben wir vielleicht auch schon erlebt. Hoffnung wirkt sich messbar auf sportliche Leistungen aus. Also ein Sportler, der gewinnt, wenn man zurückschaut, was alles zu seinem Training oder zu seinem Mentalen gehört, ist Hoffnung. Ich habe die Hoffnung, zu gewinnen. Punkt. Und wenn du stark bist und sagst, ich werde höchstens nicht letzt, wirst du wahrscheinlich nicht gewinnen. Menschen mit Hoffnung haben stärkere Beziehungen, weniger Depressionen und Ängste. Sie sind kreativer im Problemlösen, sie sind erfolgreicher im Studium und die Liste ist noch länger. Also wir können sagen, Hoffnung durchdringt jede Zelle von unserem Körper. Wir sollten uns sehnen nach Hoffnung, nicht nur nach dem Kaffee am Morgen. Von deiner Hoffnung leben deine Beziehungen, von deiner Hoffnung leben deine Träume. Von deiner Hoffnung lebt deine Zukunft, von deiner Hoffnung, oder soll ich sagen, das Mass von deiner Hoffnung hat Auswirkungen auf die Qualität von deinem Glauben, von dem, wie du Gott siehst. Dort, wo wir unsere Hoffnung aufgeben, dort ist die Gefahr gross, dass Sachen absterben. Eben, dass wir resignieren. Eine Gesellschaft, die nicht mehr hofft, die zerbricht, hat die Geschichte gezeigt. Also fast jede Hochkultur, oder? Und dann irgendwann kommen Angriffe, man glaubt nicht mehr an sich und man hat Fehler gemacht, man verliert Hoffnung und es geht runter. Die Frage ist manchmal bei uns hier im Westen, wo sind wir jetzt? Runter. Und unabhängig von dem, was Geschichte sagt, wie fest beziehen wir den Gott aller Zeit mit ein. Achtung, möchte ich auch sagen, es gibt so Wohlstandsevangelisten, die sagen, du musst nur richtig glauben und dann geht es gut. Sind wir weit davon entfernt, oder? Wir wünschen es, aber das verspricht die Bibel nicht. Es gibt so viele Beispiele. Das, hey, also, noch wenn wir an Gott glauben, noch wenn wir Hoffnung haben, das heisst nicht, dass es uns jeden Tag vom Morgen bis am Abend gut geht. Und es heisst nicht, dass es mit unseren Kindern immer gut rauskommt, im Moment. Es heisst nicht, dass ich und so weiter. Es heisst es nicht. Vielleicht gleich noch schnell. Bleiben wir noch bei ein paar biblischen Persönlichkeiten. Denken wir an einen Jakob. Der Jakob selber Betrüger, Trickset, oder? Vielleicht kennen wir die Geschichte, wie es mit seinen Kindern weitergegangen ist. Er hat dann einen neuen Namen bekommen, hat Israel geheißen, der mit Gott gekämpft hat. Und trotzdem war es nicht ganz einfach in seinem Leben, wie es weitergegangen ist. Dem Josef, der ist verkauft worden von seinen Brüdern, er hat und so weiter. Denken wir an Hiob. Beim Hiob heisst es, es hätte keinen gerechteren Mann auf der Welt. Und es ist unglaublich, was er erleben muss. Er hat nichts dafür können. Aber es ist nicht ganz einfach. Es ist nicht einfach, es ist nicht linear. Je Glauben, desto gebiger. Denken wir an Elisabeth als Mutter von Johannes der Täufer. Ich meine, was hat sie für eine Hoffnung gehabt, dass sie den Johannes auf die Welt bringen und einen furchtbaren Tod hat er. Denken wir an Maria mit Jesus und so weiter und so fort. Also nehmen wir das auch mit. Aber das heisst eben, wenn wir dort dranbleiben und hoffnungsorientiert leben, dann muss es das nicht so aussteinen, dass wir aufgeben und alles über Bord werfen. Manchmal gibt es einen Umweg. Und hoffentlich haben wir gängig als Geschwister untereinander Begegnungen, wo wir einander ermutigen können und die Hoffnung teilen. Es ist schon ein Geheimnis, dass eigentlich in einer Gemeinde kaum alle im gleichen Moment in einer Depression versinken, oder? Das gibt es vielleicht eher bei Sekten. Aber es ist doch so, auch unsere Beziehungen oder so. Ja, Kenia, haben wir es gehört, oder? Da sagt einer, du müsst fasten und hungern und dann werdet ihr Jesus begegnen. Und dann hungern sich Hunderte von Leuten tot und am Schluss muss die Polizei einschreiten. Furchtbar, oder? Gerade jetzt passiert. Da sind wir weit davon entfernt. Aber einfach, tun wir doch dort, wo wir alleine hoffnungslos sind, nicht verharren, nicht Schnecken aus, nicht in uns zurückziehen, sondern es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Es hat Gründe. Vielleicht hat dein Gegenüber, dein Freund, dein Kollege, was auch immer, hat Hoffnung auch für dich in diesem Moment. Der Schriftsteller Claude Guéni, der hat eine schlimme Krankheit und er lebt seit 13 Jahren in Quarantäne. Also nicht nur bei Corona, sondern er kann eigentlich keinen Kontakt haben. Wenn der mit Maske und so zurück, weil er hat verschiedene Krankheiten gehabt. Wenn er irgendeinen Infekt hat, dann stirbt er. Und er sagt, als er gefragt wird, wie kannst du das Leben leben? Also er ist Atheist, das ist auch noch spannend. Wenn du zuerst denkst, wenn ich es gelesen habe, oh, du bist sicher ein cooler Christ, der voll überzeugt ist, oder? Bezeichnet sich als Atheist oder im besten Fall Agnostiker. Und er sagt, es ist ganz einfach, wenn du nicht Dinge von der Speisekarte, die nicht drauf sind, dann hast du nämlich nicht falsche Erwartungen, oder? Wie häufig haben wir Erwartungen gehabt, die nicht erfüllt wurden, wir kennen ein Loch. Aber woher haben wir die Erwartungen gehabt? Kommen sie wirklich aus dem Wort? Hat sie uns wirklich Gottes Stimme gesagt? Oder ist es ein Wunsch gewesen, wäre es schön gewesen, wenn? Es ist doch ganz einfach, wenn ich Sushi essen will, dann gehe ich in eine Pizzeria. Und wenn ich in der Mensa bin, dann gibt es nicht ein gediegenes Chinesisch. Das ist klar, oder? Und wenn ich Wehrschaft will, gehe ich in Alpenhof oder wo auch immer. Aber ich muss nicht an einem Ort her und enttäuscht sein, weil auf der Speisekarte das, was ich will, nicht dort drauf ist. Wo sind wir jetzt? Rhetorische Frage. Sind wir im Himmel schon? Oder? Eigentlich nicht, oder? Wir sind auf der Erde. Also, und die Speisekarte von der Erde ist nicht deckungsgleich mit der Speisekarte vom Himmel, von dem, wo er kommt. Unser Gebet darf sein, dass der Himmel schon auf die Erde kommt. Soll es sein. Und manchmal entdecken wir Sachen drauf, die eigentlich nach dem Verlust vom Paradies gar nicht drauf wären gewesen, aber wo wir schon als Appetizer überkommen für das, was noch kommt, oder? Wo unsere Hoffnung soll stecken. Und darum, ich finde es mega cool, was du gesagt hast, Gudine, dass wir Gott gegenüber so begegnen und ihn anbeten, als weil er gut ist und nicht, weil er Gutes tut. Das ist so eine weiche Stellung, oder? Und er tut gerne wieder Gutes, Halleluja, weil er gut ist. Aber die Reihenfolge ist wichtig. Der gleiche Paulus, der eben ganz alleine klar wurde, lesen wir es noch einmal miteinander. Was sagt er? Ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe. Ob ich nun wenig oder viel habe, ich habe gelernt, mit jeder Situation fertig zu werden. Ich kann einen vollen oder einen leeren Magen haben, Überfluss erleben oder Mangel leiden. Denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Die ich brauche, nicht die Kraft, wo ich alle Bäume ausreissen könnte oder wo ich mir eine Bugatti anschaffen könnte. Entschuldigung. Genau. Einmal gesteinigt, dreimal mit Stöcken geschlagen, dreimal Schiffbruch erlitten, eine Nacht auf offenem Meer getrieben und einen Tag, nicht gewusst, ob sie wieder an Land kommen, fünfmal vor die Synagoge geschleppt, der Irrlehre angeklagt, 39 Geiselhiebe als Strafe, alles geschehen am Paulus. Und er sagt das. Hey, unabhängig von dem, was mir geschieht, alles ist mir möglich in Jesus. Hey, das ist Hoffnung. Was für eine Aussage. Freuen wir uns über das, was noch kommt, sind wir dankbar für das, was schon da ist und hoffen wir darauf, dass es besser wird. Noch besser, als es schon ist. Es gibt immer Menschen, die meinen, dass es eigentlich nur noch bergab geht. Kennen Sie auch so Leute? Das ist nicht eine gute Kombination. Wenn man sich nur mit denen sich trifft, dann hat man das Gefühl, morgen geht die Welt unter. Früher waren die Herdöpfe noch so gross wie Melonen. Die Jugend war noch anständig. Es war einfach gut. Hey, ich lese gerade ein Buch von Markus Spieker. Vielleicht heisst es... Oh, gut. Bist schon weit? Ganz spannend. Gut, also. Unter anderem, er ist Historiker, Journalist, Theologe. Also wenn es jemand auslehnen will, muss es nicht kaufen, wer es nicht will. Gordo, lass mich fragen. Genau. Und er beschreibt dort die Zeit der Griechen und der Römer. Von der Philosophie und von der Gesellschaftspolitik. Und dann muss man sagen, hey... Entschuldigung, wenn man das liest, wie das dort war, dann bekommt man das kalte Kotzen. Also das hätte gar nicht schlimmer werden können. Und spannend ist, dass genau dort, wo man sieht, das ist der absolute Unternullpunkt, dort kommt Jesus. Das ist wie die Zeitenwende. Und darum gehöre ich als Christen nicht zu denen, die sagen, es hat alles keinen Sinn mehr. Ich habe anders abgestimmt, als heute rausgekommen. Das ist ja so Hoffnung. Oder? Die einen haben gehofft, es kommt so gut, die anderen hoffen wegen dem. Und das ist alles gut und recht, aber letztlich geht es um diese Hoffnung. Mit Jesus, weil Jesus dort ist gekommen und weil er einen Plan hat, gibt es ein Ziel. Und es lohnt sich, dran zu bleiben. Das ist der Unterschied. Und das heisst nicht, dass wir alles schön reden müssen, was jetzt nicht gut ist. Dass wir es nicht einsetzen sollen. Die Krankheit, die wir sein könnten, wenn wir an Hoffnungslosigkeit leiden, das wäre die Hornhautverkrümmung der Seele. Das ist wie eine Krankheit. Haben wir es an Gott her? Die Frage ist, was ist deine Blickrichtung? Jetzt sollten wir eigentlich für jede Frage 5 Minuten haben und ein bisschen Instrumental. Die machen wir einfach den Schnelldurchgang. Und du nimmst das mit, was gut ist für dich. Was ist deine Blickrichtung in Bezug Hoffnung? Wo schaust du her? Wo ist dein Fokus? Woher bekommst du Hoffnung? Wenn du zurückdenkst, wo habe ich zuletzt einen hoffnungsvollen Moment gehabt, wo ich gesagt habe, das will ich mir nicht erlauben. Wie kultivierst du, wie pflegst du die Hoffnung? Nicht wie hast du sie fest. Es geht nicht darum, den Moment, wo Glück ist, da war, den wollen festzuhalten. Sondern wie kultivieren, wie behalte ich die Hoffnung. Und wo sehen wir Gott schon am Werk? Und das ist einer von diesen Versen, der mich auch so fasziniert. Jesus sagt dort im Johannes 5,17, mein Vater hat bis heute nicht aufgehört zu wirken und deshalb wirke ich auch. Und wenn wir alles vergessen von heute, der gibt Grund zur Hoffnung. Dort, wo wir nicht weiterkommen, wenn wir einen Gott haben, der einen Sohn hat, der das sagt, der so mit uns unterwegs ist, oder anders gesagt, wo wir so mit ihm dürfen unterwegs sein, dann gibt das Grund zur Hoffnung. Vielleicht noch das Letzte, weil du sagst, es ist gut, für mich fühlt es sich gerade anders an. Manchmal sind wir wie auf einer Achterbahn. Wenn du dich physisch dazu entscheidest, dorthin zu gehen, ist das deine Entscheidung. Und du wirst es merken, du gehst ja dorthin, weil du etwas willst merken, physisch, oder? Sonst bleibst du daheim auf der Couch. Aber manchmal gibt es Krisen in unserem Leben unfreiwillig, wo es auf und runter geht. Aber es fühlt sich manchmal so an. Vergessen wir das nicht. Oder bei Seekranken auf hoher See habe ich gelesen, wo Wochen zum Teil sind drauf waren und nichts hat genützt, etwas hat genützt, wenn sie nicht auf die Wellen geschaut, sondern den Horizont versucht haben. Also, und was heisst, wenn schwierige Zeiten kommen, erhebt eure Häupter. Wir können uns das nicht genug sagen. Vielleicht ist nur unsere Blickrichtung zu weit unten. Oder? Vielleicht können wir einfach geistlich uns aufrichten und es ist schon wieder, wir sehen schon wieder mindestens einen Bronzenstreifen am Horizont. Lassen wir zum Schluss noch einmal, Entschuldigung, du hast gesagt, einen kurzen. Ja, haben wir Mühe gegeben. Einfach das nochmal. Und schauen wir noch die Reihenfolge an. Oder? Wir würden doch gerne einfach da bei der Hoffnung einsteigen. Wir würden doch gerne bei Pfingsten einsteigen. Wir würden doch gerne bei der Wiederkunft von Jesus einsteigen. Das unterschreiben wir alle. Aber es hat eine Reihenfolge hier. Wir wissen, dass Bedrängnis erstens Geduld bewirkt oder bringt. Ja, Entschuldigung. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Und dann Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. In der anderen Übersetzung, Hoffnung geht nicht ins Leere. Oder wir können auch sagen, Hoffnung lässt uns nicht enttäuscht zurück. Und da haben wir das wieder. Ich wünsche dir inflationär Hoffnung. Und die verliert der Wert nicht, weil sie Golddeckung hat von unserem himmlischen Vater. Amen.